Jesus Christus, ich danke dir, dass wir heute Abend in dein Wort schauen dürfen und dich wieder näher im zweiten Buch Mose kennenlernen dürfen und dein Anliegen der Erlösung, das du uns durch dein Opfer auf Golgatha geschenkt hast, tiefer wahrnehmen dürfen, Herr. Und ich möchte dich zum einen dafür bitten, dass du darin heute Abend wirkst und zu uns redest, dass unser Glaube gestärkt wird und dass du mir die richtigen Worte, die richtige Art und Weise zu reden gibst. Und wir wollen auch an unseren Bruder Sergej Strauch denken. Schenk ihm bitte, dass er auf dich hofft, dass er sich im Vertrauen in deine fürsorgliche Hände begibt. Und wenn es dir gefällt, dass morgen die Operation helfen kann, dass er nicht taub werden muss, sondern sein Gehör zum Teil erhalten bleiben kann. Schenk das bitte aus Gnade und wir wollen dir auch genauso vertrauen, wenn es anders kommt. Amen. Ich freue mich, dass wir heute in einer dritten Lektion, in einer dritten Predigt unseren kleinen Einblick in das zweite Buch Mose abschließen können, zumindest was diesen Rahmen angeht. Ich habe ja schon gesagt, dass es quasi eigentlich ein Einblick ist, was ab Samstag in den zwei Teamcamp-Wochen genauer morgens und abends in den stillen Zeiten und den Abendandachten betrachtet wird. Und wir haben heute drei Punkte vor uns, wenn wir die Kapitel 13 bis 18 heute in einem Überblick anschauen wollen. Einfach um nochmal uns abzuholen, wir hatten uns mit der Sklaverei in Ägypten die Notwendigkeit der Erlösung angeschaut. Wir haben uns mit der Berufung Moses und der Offenbarung Gottes im Dornbusch als Engel des Herrn und Jahwe, mit dem Namen, den er sich vorstellt, den Gott der Erlösung angeschaut, der ja versprochen hat, sein Volk zu befreien und herauszuführen. Am vergangenen Sonntag konnten wir schauen, wie Gott diese Erlösung im Gericht der Erlösung und dem Opfer der Erlösung demonstriert und wie er so darin seinen Namen offenbart, wie er ist, nämlich als ein Gott, der souverän richten darf, aber ein Gott, der das Anliegen hat, sein Volk souverän zu retten, was eben in dieser zehnten Plage gipfelt, wenn Gott dieses stellvertretende Opfer im Passafest einführt, um da auch eben deutlich zu machen, dass Erlösung durch Stellvertretung geschieht, dass Erlösung deswegen möglich ist, weil wir verschont werden durch ein stellvertretendes Opfer. Wir wollen heute an dieses Kapitel, ab Kapitel 13 anknüpfen und wenn wir an diese Geschichte vom Auszug des Volkes Israel denken, da fallen uns bestimmte Dinge noch ein. Wir haben noch gar nichts vom Manna gehabt. Wir haben noch nichts von der Teilung des Roten Meeres kennengelernt oder von dieser Szene, wo Mose seine Arme hebt, während das Volk gegen die Amalekiter hilft und ich habe es noch irgendwie in Erinnerung quasi, er hebt sie und dann gewinnen sie, dann haben die Amalekiter die Oberhand. Also es sind noch ganz, ganz verschiedene einzelne Schritte, die Gott hier weitergibt, die wir heute anschauen wollen. Und ich habe das in drei Punkte gegliedert. Wir werden in den nächsten Kapiteln zunächst einmal die Bewahrung der Erlösung durch den Triumph am Roten Meer anschauen, also die Bewahrung der Erlösung. Die zweite Sache ist das Ziel der Erlösung, was auch eine große Linie durch den ersten Teil oder generell durch dieses Buch ist, das Ziel der Erlösung. Also warum erlöst Gott überhaupt? Einfach nur, damit das Volk frei ist oder hat er einen größeren Grund? Und den dritten Punkt, den wir uns heute anschauen wollen, ist das Versorgen in der Erlösung. Die Erlösung war letztendlich eigentlich nur der Startschuss für eine ganz, ganz große Reise mit Gott, bevor sie im eigentlichen Ort, also im verheißenen Land, angekommen sind. Und Gott demonstrierte auf diesem Weg, während er sein Volk prüfte, das immer wieder gegen ihn murrte, aber genauso auch in erstaunlich liebevoller Weise seine Versorgung gegenüber seinem Volk. Also das, was wir heute vorhaben. Die Bewahrung der Erlösung, das Ziel der Erlösung und das Versorgen der Erlösung. Ihr dürft gerne jetzt Kapitel 12 einmal aufschlagen und wir wollen da den Vers 51 als Anknüpfung lesen. 2. Mose Kapitel 12, Vers 51, dort heißt es, und es geschah an eben diesem Tag, da führte der Herr die Kinder Israel aus dem Land Ägypten heraus nach ihren Heeren. Also auf Grundlage der zehnten Plage, auf Grundlage des Passas, führte Gott sein Volk aus Ägypten heraus. Es hat damit schon einen riesigen Schritt in Richtung seiner Freiheit gemacht, aber diese Erlösung war noch nicht besiegelt. Das Volk war zwar aus Ägypten in diesem Moment ausgezogen, aber Ägypten gab es noch. Ägypten gab es noch, sowohl der Pharao lebte noch, auch wenn sein Erstgeborener und viele Erstgeborene innerhalb des Landes gestorben waren, gestorben von Gott getötet waren. Auch die Heeresmacht des Pharaos war noch vorhanden. Und all diese Dinge waren noch Gründe, diese Erlösung oder die Vollendung der Erlösung streitig zu machen. Und deswegen finden wir hier im Alten Testament immer quasi in der Art und Weise, wie Gott die Geschichte führt, verschiedene Aspekte von dem, was Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat. Ja, das Volk wurde erlöst aus seiner Sklaverei herausgeführt. Ja, Christus hat durch sein stellvertretendes Opfer uns vor dem Gericht, vor dem Zorn Gottes gerettet und möglich gemacht, dass wir von unserer Sklaverei der Sünde befreit werden. Aber er hat noch mehr am Kreuz gemacht. Er hat am Kreuz mehr gemacht, als einfach nur eine Verschonung zu ermöglichen. So, wir werden es nachher im Neuen Testament anschauen. Christus hat am Kreuz von Golgatha einen Triumph über den Teufel gehalten, indem er ihn vollkommen entwaffnet hat und zur Schau gestellt hat. Und dieses Bild der Erlösung im Alten Testament fehlt eben noch, aber das kommt jetzt. Ihr dürft einmal ich halte mich an die Reihenfolge, wie ich es geplant habe. Dieses Bild oder diese Facette der Erlösung, die kommt jetzt noch. Es geht zunächst einmal damit weiter, dass in Kapitel 13, nachdem Gott daran auffordert, dass das Volk Gottes sich daran erinnern soll, was er hier vollbracht hat, wie er sie mit starker Hand herausgeführt hat, kommt am Ende von Kapitel 13 eine Beschreibung, in welcher Art und Weise Gott jetzt sein Volk rausführt und leiten möchte in der Wegstrecke, die jetzt kommen sollte. Am Ende von Kapitel 13 heißt es, und der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu leiten, und in der Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht ziehen konnten. Am Tag wich nicht die Wolkensäule und in der Nacht nicht die Feuersäule von dem Volk. Das ist ein erster wichtiger Hinweis darauf, dass Gott, nachdem er im Engel des Herrn herabgekommen ist und sich Mose offenbarte, nachdem er im Verderber, wie er genannt wird, in der 10. Plage durch Ägypten schritt und sowohl Ägypten richtete als auch das Volk Gottes verschonte, so erinnern uns diese Verse daran, dass Gott nach diesem Handeln sein Volk nicht verlassen hat, sondern dass er sein Volk stets Tag und Nacht begleitete. Und wie er das machte, wird hier beschrieben, dass eine Wolkensäule vor ihnen herging am Tag und dass in der Nacht eine Feuersäule, auch nachts gut sichtbar, eine Feuersäule sie leitete und sie auf diesem Weg permanent begleitete. Das heißt, Gott, wenn er sein Volk erlöst, macht er nicht quasi einfach nur die Grundlage dafür so, hey, ich habe alles gemacht, jetzt geht mal schön raus aus eurer Sklaverei, sondern Gott offenbart sich hier als ein Erlöser, der sein Volk permanent begleitet und niemals alleine lässt. Weder am Tag noch in der Nacht. Es heißt in Vers 22, dass diese Wolkensäule, und in dieser Wolkensäule war der Herr, das heißt der Herr zog vor ihnen her in einer Wolkensäule und in der Nacht in einer Feuersäule, also Gottes Gegenwart war darin gegenwärtig und sie wich zu keinem Zeitpunkt vom Volk Gottes. Es gab keinen Zeitpunkt auf diesem Weg, wo sie auf sich alleine gestellt oder wo sie sich selbst überlassen waren. Es heißt später in Kapitel 14, finden wir einen genaueren Hinweis, dass nicht einfach nur der Herr in irgendeiner Weise in der Wolken- oder Feuersäule war, sondern in Kapitel 14, Vers 19 heißt es, der Engel Gottes, der vor dem Herr Israels herzog, brach auf und trat hinter sie und die Wolkensäule brach auf von vorn und stellte sich hinter sie. Also hier wird diese Wolkensäule, in der der Herr war, mit dem Engel Gottes verknüpft. Das heißt, diese Erscheinung, die Mose im Dornbusch hatte, war nicht einfach nur etwas Einmaliges und dann ist Gott verschwunden im Himmel und das Volk war alleine. Sondern in diesem Engel, der Mose erschienen ist, war Gott jetzt die ganze Zeit bei seinem Volk gegenwärtig. Und was wir hier finden, sowohl in dieser Gegenwart Gottes als auch in der Leitung, die er ihm gibt, dem Volk gibt, ist letztendlich etwas, was an etwas erinnert, was Jesus uns versprochen hat. Wenn Jesus in Johannes 10 sich als der gute Hirte beschreibt, dann erklärt er, dass er seine Schafe herausführt und sie dann nicht einfach nur herausführt, sondern er sagt, dass er als Hirte vor ihnen hergeht. So ist Jesus. Auch wir heute auf unserem Weg ins verheißene Land sind in einer noch viel größeren Weise von der Gegenwart Gottes umschlungen. Jesus ist zu jedem Zeitpunkt bei uns, ob bei Tag oder bei Nacht. In einer noch viel größeren Weise, wie Gott damals das Volk leitete, heißt es, dass Jesus uns leitet und seinen Schafen gegeben hat, seine Stimme zu hören. Das heißt, wahrzunehmen, wo Christus ist, dass er bei uns ist und was er uns in diesem Moment beibringen, wie er uns in diesem Moment leiten möchte, während er uns vorangeht. So beschreibt Jesus Christus sich als dieser Hirte, der seine Schafe herausführt und vor ihnen hergeht und wo er sagt, dass niemand sie aus seiner Hand rauben kann. Das heißt, diese Verbindung, diese Tatsache, dass Jesus so eng bei uns ist, kann niemand brechen. Genauso, wie wir gleich sehen werden, wie selbst der Pharao es nicht verhindern kann, dass Gott in dieser besonderen Weise bei seinem Volk ist und diese Erlösung besiegelt durch das, was am Roten Meer gleich geschehen soll. Wir finden hier, dass Gott sein Volk leitet, dass er vorausgeht, dass er zu keinem Zeitpunkt von ihnen weicht. Und wenn Gott vorausgeht und sie leitet, dann bedeutet das auch, dass Gott den Weg bestimmt. Das bedeutet, dass Gott entscheidet, zu welchem Zeitpunkt das Volk Gottes an welcher Stelle sein soll. Und genauso in unserem Leben. Wenn Christus uns leitet, dann dürfen wir diese göttliche Perspektive auf das, was in unserem Leben passiert haben, dass diese Zeitpunkte und Orte von Gott geführt werden. Er leitet uns an und wir folgen Christus nach. Gott leitet uns nicht einfach nur in eine Art und Weise, dass Gott selbst überrascht wird, was als nächstes kommt, sondern was Gott sowohl zuvor demonstriert hat, auch gleich in dieser Szene am Roten Meer demonstrieren wird, ist, dass Gott in einer Art und Weise leitet, dass er plant, was als nächstes kommt, auch wenn es Herausforderungen sind. Gott ist es, der plant, was als nächstes kommt. Und das hat er eben schon die ganze Zeit gemacht. Er hatte angekündigt, dass der Pharao Israel nicht ziehen lassen will. Er hatte immer wieder das Herz des Pharaos bewusst verstockt, weil er entscheiden wollte, was als nächstes kommen sollte. Ich will hier kurz eine Anmerkung zu Sonntag machen, weil mir in der Vorbereitung für heute aufgefallen ist, dass mir ein Fehler unterlaufen ist, sowohl in meinem Skript als auch in dem, was ich gesagt habe. Bezüglich dieser Formulierung, wie Gott seine Macht ausübte, dass das Herz des Pharaos verstockt wurde, habe ich am Sonntag gesagt, dass der Pharao, ich weiß nicht, ob ich 7 oder 9 Mal gesagt habe, sein Herz selbst verstockte und 10 Mal Gottes verstockt hat. Ich habe das heute nochmal nachgelesen. Und was wir in der Bibel finden, ist, dass 3-mal der Pharao sein Herz selbst bewusst verstockt hat, dass es 6-mal ohne Bemerkung ist und 10-mal, dass Gott es gemacht hat. Also diese Differenz, diese Betonung, dass Gott derjenige ist, der mit dem Pharao machen darf, was er will, ist noch größer als beim Schritt von 7 oder 9 auf 10, sondern der Kontrast ist 3-mal und 10-mal. Und sowohl in allem, was davor geschah, als auch in dem, was Gott jetzt macht, handelt eben er so, wie es ihm gefällt. Und das Gleiche finden wir auch am Roten Meer. Und wir gehen in Kapitel 14 und lesen einmal die ersten Verse durch. In 2. Mose 14 heißt es folgendermaßen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sprich zu den Kindern Israel, dass sie umkehren und sich lagern vor Pi-Hachiro zwischen Migdol und dem Meer, vor Baal-Zephon. Ihm gegenüber sollt ihr euch am Meer lagern. Also Gott kann auch die Route nochmal ändern und nicht nur, wie er sie quasi eine längere Route und einen Umweg um das Land der Philister führte, kann Gott auch sagen, wir gehen jetzt nochmal ein Stück zurück. Er sagt nämlich, sie sollen umkehren und ganz bewusst am Meer lagern. Sie sollen sich wenden und am Meer lagern. Das heißt, Gott führte sein Volk ganz bewusst an diese Grenze, dass sie jetzt den Strand oder das Meer vor sich hatten und wussten, also in diese Richtung geht es nicht weiter. Und dann prophezeit Gott in Vers 3, und der Pharao wird von den Kindern Israel sagen, verwirrt irren sie im Land umher, die Wüste hat sie umschlossen. Und ich will das Herz des Pharaos verhärten, sodass er ihnen nachjagt. Und ich will mich verherrlichen an dem Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie taten so. Also was prophezeite Gott? Er sagt, in der Art und Weise, wie ich mein Volk durch die Wüste führen würde, wird der Pharao irgendwann zur Besinnung kommen und sich denken, ja gut, die sind jetzt zwar alle weg, aber wo sind die denn jetzt? Dieses 2-Millionen-Volk ist jetzt irgendwo in der Wüste, die sind da weder schnell noch irgendwie krass versteckt oder unauffällig. Ich werde ihnen nachgehen. Und Gott sagt, nicht einfach nur der Pharao wird zu diesem Entschluss kommen, sondern er will das Herz noch einmal bewusst verhärten, dass er ihnen nachjagt. Das heißt, Gott leitet sein Volk und in allem, was jetzt kommt, befindet es sich immer noch in dem souveränen, der souveränen Führung Gottes. Und Gott beschloss in seiner souveränen Führung, dass der Pharao dem Volk nachjagen sollte, um sich zu verherrlichen, um sich als Herr zu erkennen zu geben und um diese Erlösung durch einen Triumph zu bewahren, zu besiegeln. Es geht in Vers 5 bis 9 damit weiter, dass eben der Pharao beschließt, hinter ihnen herzuziehen. Und das macht der Pharao nicht alleine. In Vers 6 heißt es, und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Volk mit sich. Und er nahm 600 auserlesene Wagen und alle Wagen Ägyptens und Wagenkämpfer auf jedem von ihnen. Und der Herr verhärtete das Herz des Pharaos, des Königs von Ägypten, und er jagte den Kindern Israel nach, und die Kinder Israel zogen aus mit erhobener Hand. Und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Pferde, Wagen des Pharaos und seine Reiter und seine Heeresmacht, und erreichten sie, als sie am Meer gelagert hatten. Also der Pharao beschließt jetzt nachzuziehen und er macht das nicht alleine. Wir haben hier mehrere Beschreibungen, wie viel er denn mitnimmt. Er sagt, es heißt, dass er sein Volk, also sein Volk ist groß, also sein Volk sind nicht einfach nur ein paar irgendwelche, sein Volk mit sich nimmt, dass er 600 auserlesene Wagen mit sich nimmt, also besondere Kriegswagen, dass er aber gleichzeitig alle Wagen und Wagenkämpfer mitnimmt und mit seiner ganzen Heeresmacht hinterherzog. Das heißt, es war eigentlich ein totaler Angriff. Der Pharao beschloss sich nicht, ich lasse mal einen Teil meiner Soldaten in Ägypten, die soll man dort aufpassen, und mit einem Teil jage ich jetzt hinterher, sondern der Pharao nahm alles mit sich, was er an Heeresmacht zur Verfügung hatte. Das macht größer und das unterstreicht diesen vollkommenen Triumph mit dem, was Gott nachher mit dem Pharao und seiner Heeresmacht machte. Mit dem, was Gott am Roten Meer tat, indem er die Ägypter vernichtete, vernichtet er den Pharao, seine Heeresmacht, komplett. Es blieb kein Angreifer mehr übrig, der etwas gegen Israel tun konnte. Deswegen ist diese Beschreibung, oder gibt sich Gott hier Mühe, das genauer aufzuzählen, was er mit sich brachte, wegen dem, was nachher kommt. Die Israeliten bekommen mit, dass jetzt der Pharao ihnen hinterher jagt. Sie sehen die große Staubwolke, sie haben vielleicht Kundschafter, die sich um das Volk aufhalten. Und als sie quasi mitbekommen, dass der Pharao näher kam und sie es mit ihren Augen sahen, heißt es in Vers 10 am Ende, und die Kinder Israel fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn. Trotz allem, was das Volk bisher von Gott gesehen und erlebt habe, und das waren keine Kleinigkeiten, trotz allem merken wir im Lauf der nächsten Kapitel immer wieder, wie das Volk erneut Angst bekam. Trotz allem, was Gott bisher von sich offenbart hatte, kommt das Volk immer wieder an Situationen, in denen es Angst hatte, in denen es sich fürchtete, in denen sein Glaube und sein Vertrauen auf Gott auf die Probe gestellt wurde. Und hier haben wir es zum ersten Mal, dass sich das Volk in dieser Situation befand. Und diese Furcht ist so groß, dass sie dafür blind macht, wie schlecht es ihnen eigentlich in Ägypten ging. Und sie sagen in Vers 11 zu Mose: Hast du uns darum, weil in Ägypten keine Gräber waren, weggeholt, damit wir in der Wüste sterben? Was hast du uns da getan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir in Ägypten zu dir geredet haben, indem wir sprachen: Lass ab von uns, dass wir den Ägyptern dienen? Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. So blind hat sie diese Furcht gemacht. Obwohl sie sich innerhalb dieser Erlösungsgeschichte Gottes befanden, hat diese bevorstehende Herausforderung sie in diesen Zustand gebracht, dass sie dachten, vielleicht war es davor ja gar nicht so schlimm. Vielleicht wäre es besser gewesen, alles wäre so, wie es war, statt sich in der jetzigen Situation zu befinden. Aber Mose spricht zum Volk, Gott spricht zu dem Volk und er erklärt und er macht hier etwas Wundervolles deutlich, was es bedeutet, Gott im Kampf und in dieser Thematik der Erlösung, unserer Rettung auf dem Weg zum Himmel, zu vertrauen. Vers 13 sagt: Mose sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute verschaffen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr fortan nicht mehr sehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Was bedeutet, dass Gott unser Retter ist und dass Gott uns von unserer Schuld und Sünde befreit? Ganz aus Glauben. Es bedeutet, dass wir Gott vertrauen und nichts dazu beitragen. Wozu Gott durch Mose sein Volk hier auffordert, ist zu stehen, das heißt darauf zu vertrauen, was Gott gesagt hat, und still zu sein, das heißt selbst nicht Hand anlegen zu müssen. Sie müssen hier nicht irgendwelche Werke, irgendwie sonst etwas anderes vollbringen, um diese Rettung zu erfahren, die Gott jetzt hier demonstrieren will. Sie selbst dürfen und sollen still sein und schweigen und Gott ganz vertrauen, dass er Rettung verschafft. Und diese Rettung, und das macht Vers 13, fügt eben diesen Aspekt hinzu, diese Rettung, die Gott jetzt hier aus der Sklaverei Ägyptens verschafft, ist nicht einfach nur, dass sie jetzt herausziehen können aus Ägypten, sondern dass sie die Ägypter nicht mehr sehen werden in Ewigkeit. Das heißt, dass dieser Fürst und dieser König, der sie so lange geknechtet hat und dazu gezwungen hat, ihm zu dienen, niemals wieder diese Hand an sie anlegen wird. Das ist es, was Gott hier machen wird. Und das ist ein weiterer wichtiger Aspekt des Evangeliums. Wenn Christus am Kreuz einen Triumph über den Teufel erledigt hat, wenn Christus am Kreuz die Schuldschrift, die gegen uns stand, so lag es Kolosser 2, ausgetilgt hat und den Teufel damit entwaffnet hat, dann bedeutet es, dass für den Rest unseres Lebens der Teufel keine Waffe mehr gegen uns hat. Er hat es nicht. In allen Herausforderungen, die wir trotzdem erleben, in allen Prüfungen, die wir auf dieser Erde erleben, in Schwierigkeiten, wo Gott uns beibringen möchte, ihm zu vertrauen, bleibt diese Sache gewiss. Der Pharao und seine Heeresmacht ist tot, ist besiegt. Das Neue Testament sagt, er ist gebunden. Er ist gebunden und wird letztendlich, wenn Christus wiederkommt, völlig zertreten. Und er ist schon jetzt in Bezug auf das Volk Gottes entwaffnet. Das ist dieses zusätzliche Bild der Erlösung, das Gott deutlich machen will. Also die Kinder Israel befinden sich hier an dem Meer. Sie haben diesen Hinweis, diesen Zuspruch Gottes, sich nicht zu fürchten. Und dann heißt es, dass in Vers 18: Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich verherrlicht habe an dem Pharao, an seinem Wagen und an seinen Reitern. Und dann in Vers 19 fügt Gott einen weiteren Aspekt seines Handels hinzu, den wir vorhin auch angelesen haben. Der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, brach auf und trat hinter sie, und die Wolkensäule brach auf von vorn und stellte sich hinter sie. Und sie kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels, und sie wurde dort Wolke und Finsternis und erleuchtete hier die Nacht, und so näherte jenes sich diesem die ganze Nacht nicht. Am Roten Meer passierte mehr als einfach nur, dass die Wasser geteilt wurden. Was wir hier zunächst haben ist, das Volk Gottes befindet sich an den Wassern, das Heer der Ägypter kommt ihnen nahe, und Gott selbst greift jetzt ein, dass der Pharao sich dem Volk Gottes nicht nähern kann, bevor sie nicht durchgezogen sind. Gott bricht im Engel Gottes auf und stellt sich zwischen das Volk Gottes und das Heer des Pharaos. Er ist ihr Schutz und er ist buchstäblich ihr Schild. Und er macht es, indem er dem Volk, wie er es schon bei der 9. Plage gemacht hat, Licht gibt und ihre Nacht erhält, indem er es bei dem Pharao dunkel werden lässt, so dass er hier keinen strategischen Angriff gegen das Volk Gottes starten kann. Das ist eine Sache, die Gott hier an dieser Stelle macht. Und er gibt dann Mose den Auftrag, ab Vers 21 eben seinen Stab Richtung Meer auszustrecken, und dann sagt Gott, dass er in Vers 21 und Mose streckte seine Hand aus über das Meer, und der Herr trieb das Meer durch einen starken Ostwind weg die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser wurden gespalten. Also dieses Ereignis, dass das Meer gespalten wurde, das war nicht in 2 Minuten vorbei, sondern es heißt, dass die ganze Nacht ein starker Wind kam und über die ganze Nacht hinweg langsam diese Wassermassen hier geteilt wurden, damit eben am nächsten Morgen, ab Vers 22, das Volk Israel mitten in das Meer hineingehen konnte, auf dem Trockenen, Gott hat es ordentlich trocken geföhnt über die Nacht, auf dem Trockenen hindurchgehen konnte. Ich meine, der Meeresgrund ist nass und schlammig, wenn das so, ich sage mal, man braucht mehr als einfach nur kein Wasser, damit man auf etwas laufen kann, sondern man braucht auch einen trockenen Untergrund. Und Gott blies die ganze Nacht über diese Wasser auseinander, und dass das Volk Gottes durchgehen konnte. Und dann, am nächsten Morgen, in Vers 23, heißt es, die Ägypter jagten ihnen nach und kamen ihnen her. Alle Pferde des Pharaos, seine Wagen und seine Reiter mitten ins Meer. Und Gott macht jetzt nochmal etwas. Er stellte sich nicht nur zwischen das Volk und die Ägypter. Er teilte nicht einfach nur das Meer, sondern es heißt, es geschah in Vers 24 der Morgenwache, da schaute der Herr in der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer der Ägypter. Und er stieß die Räder von seinen Wagen, und er ließ es fahren mit Mühe. Und die Ägypter sprachen, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Der Engel Gottes offenbart sich hier als ein Krieger Gottes. Und er wird hier sehr, ich sag mal, sehr aktiv beschrieben. Er war es zum einen, der in seiner übernatürlichen Kraft das Heer der Ägypter verwirrte. Das heißt, sie konnten nicht schön einheitlich, solide, geplant einen strategischen Angriff machen und dem Volk hinterherkommen, sondern die wussten einfach gar nicht, in welcher Art und Weise hier sie vorangehen sollten. Er verwirrte sie. Und er macht es sogar noch konkreter, er selbst stieß die Räder von den Wagen der Ägypter. Ich frage mich, wie das ausgesehen haben muss. Ne? Die Ägypter, ein riesiges Heer, sind da zwischen diesen Fluten, und auf einmal ein Rad fällt weg, noch ein Rad fällt weg, und die denken sich, hallo, unsere Schmiede haben das mit ordentlichen Schrauben hier befestigt. Wir sind eine Heeresmacht. Wir sind nicht irgendwie so ein paar Hansels, die sich irgendwie eine Schubkarre geschnappt haben. Und auf einmal fällt hier unser ganzes Gerüst einfach auseinander. Wir haben keine Ahnung mehr, was wir eigentlich machen sollen. Und wir fahren auch noch mit Mühe. Und das ganz bewusst, weil Gott es hier so getan hat. Und dann erkennen sie, dass der Herr selbst für die Ägypter, für die Israeliten gegen die Ägypter kämpft. Das ist die Rettung, Gott bereitet. Gott selbst ist hier so aktiv, um diese Erlösung zu besiegeln, um diesen Triumph auszuführen. Das Volk Israel zieht hindurch, und als dann das Heer des Pharaos immer noch inmitten dieses Meeres ist, entscheidet Gott sich, dass diese Wellen, die dieses Meer, das geteilt wurde, wieder zurückgehen sollte, und er verschlingt damit und tötet damit den Pharao und seine komplette Heeresmacht. Das ist die Rettung, die Gott bereitete. Es heißt, dass die Israeliten am nächsten Morgen die Ägypter tot am Ufer des Meeres sahen. Was war das für ein Bild? Sie sind am nächsten Morgen, sie sind durch das Meer gegangen, sie drehen sich um und der Strand ist voller Leichen. Der Strand ist voller Leichen und sie wissen, das hat Gott gemacht. Und Gott hat hier diejenigen gerichtet und getötet, die uns in Ketten der Sklaverei gehalten haben. Und diese Ägypter können nichts mehr gegen uns tun, gar nichts mehr. Sie sind besiegt. Gott hat über sie triumphiert. Vers 30 sagt, so rettete der Herr Israel an diesem Tag aus der Hand der Ägypter und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Also Gott bewahrt hier die Erlösung, indem er hier einen vernichtenden Schlag gegen die Ägypter und gegen den Pharao macht und sein ganzes Heer vernichtet und über den Feind der die Feinde Ägyptens triumphiert. Wir merken, das ist eine wichtige Ergänzung zu der Erlösung, was wir vorhin gelesen haben. Das ist mehr als einfach nur, das Volk Israel ist jetzt herausgeführt. Die Erlösung und diese Rettung ist, es gibt jetzt auch keinen Weg mehr zurück. Die Erlösung und die Rettung ist, niemand kann das jetzt wieder kaputt machen, was Gott hier bereitet hat. Und die Lektion, die ich immer wieder schon angedeutet habe, wollen wir im Kolosserbrief nachlesen im Neuen Testament. In dem, was Jesus Christus am Kreuz für uns gemacht hat. In Kolosser Kapitel 2, Vers 13 bis 15 heißt es, und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und der Vorhaut oder Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Als er ausgetilgt hat, die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe, also durch das Kreuz, über sie einen Triumph hielt. Das ist eine geistliche Deutung, ein geistlicher Blickwinkel von dem, was in 2. Mose historisch praktisch, also in einem buchstäblichen Ereignis, beschrieben wurde. Die Ägypter wurden ausgezogen und zur Schau gestellt und Gott triumphierte über sie. Was machte Gott am Kreuz? Es heißt in Vers 15, dass Gott diese Fürstentümer und Gewalten ausgezogen bzw. entwaffnet hat. Was ist die Waffe des Teufels? Was ist die Waffe, die der Teufel gegen die Kinder Gottes richten konnte, bevor Christus am Kreuz gestorben ist? Es wird hier damit verbunden, dass es eine Handschrift, einen Schuldbrief gibt. Die Waffe des Teufels ist, dass er uns für unsere Schuld, für unsere Sünde vor Gott anklagen konnte, bevor Christus gestorben ist. Das ist seine Waffe gewesen. Er konnte hinweisen auf alles, was du und ich falsch gemacht haben und warum du und ich es nicht verdient hatten, erlöst zu werden und gerettet zu werden und in den Himmel zu kommen. Er konnte das Volk Gottes in einer Art und Weise verführen, dass es als Sklaven der Sünde sich immer mehr Schuld aufladen musste, für die es den Tod verdiente. Das ist die Waffe. Verführung zu unvergebener Sünde. Das ist die Waffe des Teufels. Christus hat am Kreuz beides gebrochen. Christus hat die Schuldschrift weggenommen. Es gibt nichts, womit wir angeklagt werden können. Und er hat diese Ketten gebrochen, in denen der Teufel uns gefangen hielt, indem er uns geistlich lebendig gemacht hat. Das hat Jesus gemacht. Und das ist der Triumph, den Christus am Kreuz gehalten hat, als ein wichtiger Aspekt der Erlösung,
genauso wie wir es hier im Alten Testament gesehen haben. Dieser Zug durchs Rote Meer und diese Tatsache, dass das Volk Gottes hier durchging, wird im Neuen Testament mit einer weiteren Facette der Erlösung verknüpft. Und zwar in 1. Korinther Kapitel 10 wird dieser Zug durchs Rote Meer mit der Taufe verknüpft. Ihr dürft einmal 1. Korinther Kapitel 10 aufschlagen. Im 1. Korinther Kapitel 10, Vers 1 und 2 steht, denn ich will nicht, dass ihr darüber unwissend seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle auf Mose getauft wurden in der Wolke und in dem Meer. Also hier heißt es, dass in diesem Meer, in diesem Ereignis, das Volk quasi auf den Namen Mose getauft wurde, in das Wasser hinabstieg und wieder hinauskommen, auf das, was Gott dort durch Mose bereitet hatte, der seinen Stab über das Meer ausstreckte. Was ist dieses Bild und diese Verknüpfung? Diese Taufe dort im Roten Meer, diese Taufe auf Mose deutlich machte, was wir letztendlich eben mit der Taufe auf Christus, wir werden nicht auf Mose getauft, sondern auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, nämlich auf die Erlösung, die Christus vollbracht hat, getauft werden. Was ist die Verknüpfung? Was eine Taufe symbolisieren sollte, ist, ich sterbe, das Alte geht unter, das Alte stirbt und das Neue wird lebendig. Das ist das, was die Taufe demonstriert. Wir sind verbunden mit Christus, wir sterben unserem alten Leben und so wie Christus in einem neuen Leben durch die Auferstehung wandelte, leben wir jetzt in einem neuen Leben, frei von der Sklaverei der Sünde. Und genau das Gleiche hatte dieser Zug durchs Rote Meer demonstriert. Indem das Volk durch das Rote Meer ging und die Ägypter in den Fluten umkamen, waren sie endgültig ihrem alten Leben gestorben. Ihr altes Leben war buchstäblich tot, weil die Ägypter buchstäblich tot waren. Diese Sklaverei war endgültig gebrochen und vorbei. Und sie sind aus dem Wasser rausgekommen und lebten jetzt in einem neuen Abschnitt als Volk Gottes, nämlich in einem neuen Leben, im Dienst für Gott und nicht mehr im Dienst für den Pharao. Das demonstrierte dieser Zug durchs Rote Meer. Und etwas viel Größeres finden wir eben, was Gott uns in Christus schenkt. In Christus sind wir all unseren Sünden gestorben. Jeglicher Sklaverei der Sünde sind wir gestorben. Und wir wandeln jetzt in einem vollkommenen neuen Leben. Durch diese Verbundenheit mit ihm, bestätigt und besiegelt in der Taufe auf Jesus Christus. Und darin, nochmal als Hinweis, in all dieser Tragweite und Herrlichkeit und Größe, die Gott damals demonstrierte und zur Schau stellte, es war etwas Irdisches und etwas Zeitliches. Die Herzen des Volkes Gottes, obwohl sie all das erlebten, und das ist eigentlich die Lektion, worum es hier in 1. Korinther 10 geht, war, dass Gott an den meisten von ihnen kein Wohlgefallen hatte und sie in der Wüste niedergestreckt worden sind. In der Nacht des Passas wurden sie verschont, in einem irdischen Bild. Aber in der Wüste wurden sie aufgrund des Unglaubens trotzdem von Gott niedergestreckt. Es war zeitlich, es war irdisch, es war physisch, greifbar. Was Gott uns in Christus schenkt, ist etwas Geistliches und etwas Vollkommenes durch den Glauben an ihn. Wozu führte Gott sein Volk? Was war sein Anliegen, indem er sie aus dieser Sklaverei befreite? Eine Tatsache, ich wollte zuerst zwei Verse lesen. Es wird deutlich am Ende von Kapitel 14, die quasi wie ein Übergang zu dem dienen, was in Kapitel 15 kommt. Nachdem Israel sowohl den Auszug erlebte, als auch diese Rettung am Roten Meer, beschreibt Gott folgende Reaktion in Vers 31. 2. Mose, Kapitel 14, Vers 31. Und Israel sah die große Macht, die der Herr an den Ägyptern betätigt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Auch wenn dieser Glaube hier immer nur etwas Punktuelles war, der auch gleich wieder gekippt ist, gleich wieder Schiffbruch erlitten hat, sobald die nächste Herausforderung kam, so war doch die Reaktion, die das Volk Gottes an dieser Stelle quasi demonstrieren musste, war, dass sie den Herrn fürchteten, dass sie Ehrfurcht vor Gott hatten und dass diese Ehrfurcht sie dazu brachte, mit Mose in Kapitel 15 Folgendes zu tun, nämlich Gott zu besingen. Wir haben es am Freitag bei unserem Gebets- und Singabend angeschaut. Aufgrund dieser Rettung und der Erlösung findet jetzt der Lobpreis von Gottes Wesen als Retter und als Kriegsherr statt. Also Gott rettet sein Volk, erlöst sein Volk, um es zur Anbetung zu bringen. Und das ist ein wichtiger Faden, der sich hier durchzieht. Immer wieder erwähnt Gott innerhalb dieser Geschichte bis zu diesem Punkt, dass quasi er als Herr erkannt werden soll. 2. Mose 6 hieß es, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Dem Pharao sagt er immer wieder, der Pharao soll erkennen, dass niemand ist wie der Herr, dass niemand ist, also niemand Gott gleicht. Also immer wieder wollte Gott in dieser Geschichte sich als Herr zu erkennen geben. Also sein Name, sein Wesen sollte demonstriert und erkannt werden. Gott steigert das aber, indem er sagt, sein Anliegen ist nicht nur, dass er als Herr und Gott erkannt wird, sondern dass er als herrlich erkannt wird. Also als herrlich, als schwerwiegend. Es ist nicht nur irgendjemand, sondern als die größte, vollkommenste und herrlichste Autorität. Wir hatten es in Kapitel 14 gelesen. In 14 Vers 4 sagte Gott, dass er sich an dem Pharao verherrlichen möchte. Also er will nicht nur sich zu erkennen geben, sondern indem er sich zu erkennen gibt, soll erkannt werden, wie herrlich er ist. Diese Tatsache, dass Gott sich zu erkennen gibt und dass er als herrlich erkannt werden will, ist aber auch nicht das letzte Ziel, das Gott vorhatte. Sondern das letzte Ziel, in dem Gott sich zu erkennen gibt, in dem Gott sich verherrlicht, in dem Gott als herrlich anerkannt wird, ist, dass Gott dafür angebetet wird. Und das ist das höchste Ziel davon. Gott will nicht nur zeigen, wie er ist. Gott will nicht nur zeigen, dass er als herrlich anerkannt werden soll, sondern Gott will sein Volk dazu führen, dass es aufgrund dieser Erkenntnis anfängt, jetzt für ihn zu singen. Und dass es aufgrund dieser Erkenntnis jetzt anfängt, für ihn zu ihm zu beten, ihn zu verherrlichen, ihn anzubeten. Das ist das Ziel, das Gott hat. Alles Wissen und alles, was Gott uns in der Erlösung in Christus schenkt, ist nicht einfach nur da, damit wir es halt wissen und wahrnehmen. Sondern das Ziel, das Gott verfolgt, ist, dass wir aufgrund dessen anfangen zu singen. Dass wir aufgrund dessen anfangen, ihn zu bestaunen, ihn zu verherrlichen, ihn anzubeten. Und eine weitere Facette, die dazugehört, ist nicht nur für ihn zu singen, sondern für ihn, ihm zu dienen. Immer wieder machte Gott deutlich, indem er sein Volk aus Ägypten herausführte, dass er folgendes Anliegen damit verfolgte. Und zwar dürfen wir einmal in Kapitel 3 zurückgehen, 2. Mose Kapitel 3. Da kündigt Gott schon Mose an, als er ihm erscheint. Und Gott sprach, weil ich mit dir sein werde, und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr auf diesem Berg Gott dienen. Also Gott sagt, Mose, ich will nicht einfach nur, dass das Volk Israel da raus und an einen anderen Ort gebracht wird, sondern an diesem anderen Ort, wozu ich sie herausführe, sollen sie etwas tun. Sie sollen Gott dienen, sie sollen für ihn leben. Und er wiederholt es auch immer wieder dem Pharao. Das ist nicht nur etwas, was Mose oder das Volk Gottes wissen sollte, so als etwas, was der Pharao wissen sollte. In Kapitel 4, Vers 23 heißt es, Kapitel 4, Vers 23, ich sage zu dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Gott ließ dem Pharao ausdrücklich weitergeben und sagt, die Art und Weise, wie sie hier von dir geknechtet werden und deinem irdischen Reich und deinen falschen Zielen dienen wollen, ist nicht das, was ich für mein Volk bereit habe, sondern ich will, dass sie mir dienen. In Kapitel 5, Vers 1 ergänzt es Gott und sagt, dieses Gott dienen ist nicht einfach nur etwas für Gott machen, sondern Gott dienen bedeutet auch, Kapitel 5, Vers 1, danach gingen Mose und Aaron hinein und sprachen zum Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir ein Fest halten in der Wüste. Gott dienen heißt Gott feiern. Gott dienen heißt Gott bestaunen und glücklich darin sein, in dem, was Gott einem geschenkt und bereitet hat. Und eine dritte Ergänzung, die wir finden in Vers 3, in Kapitel 5, sie sprachen, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Lass uns doch 3 Tage reisen, weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, opfern. Gott dienen bedeutet für ihn leben, Gott feiern und Gott dienen heißt Gott geben, was er von einem möchte, Gott opfern. Diese 3 Facetten finden wir als Grund und als Ziel, warum Gott sein Volk gehen lässt. Und immer wieder in diesen Plagen finden wir, wenn wir diese Geschichte lesen, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. So oft, dass der Pharao verstanden hatte, in der Nacht des Passas, als er sagt, okay, geht von uns weg, dann wiederholt er das und sagt, geht raus und dient eurem Gott. Der Pharao muss nicht einfach nur bestätigen, dass das Volk jetzt nicht mehr in der Sklaverei bleiben soll, sondern der Pharao muss vollkommen kapitulieren und sagen, dient jetzt nicht mehr mir, sondern dient dem wahren Gott, der sich offenbart hat. Dafür zieht Gott sein Volk heraus. Und alles, was Gott mit seinem Volk macht, dient letztendlich und gilt letztendlich ihm selbst. Alle Aspekte davon sind ein Grund dafür, dass er verherrlicht und angebetet wird. Sowohl das, was Gott an dem Pharao tat, sowohl das, was Gott an und mit dem Volk tat und auch was Gott in der Nacht des Passas tat. In Kapitel 12, Vers 27, finden wir einen entscheidenden Hinweis, was es bedeutet, Gott zu opfern. Und auf Grundlage von welchem Opfer wir Gott ein Fest feiern und Gott verherrlichen. Kapitel 12, Vers 27 heißt es, so sollt ihr sagen, es ist ein Passeropfer dem Herrn. Wem gehörte und wem diente das Passeropfer? Für wen machten sie das? Ja, damit sie verschont werden, aber genauso auch, damit Gott darin die Ehre bekommt. Dieses stellvertretende Opfer gab Gott für das Volk, zu seiner Verherrlichung. Es ist, Vers 42 sagt es, dies ist eine Nacht, die dem Herrn zu halten ist, weil er sie aus dem Land Ägypten herausführte. Eben diese Nacht gehört dem Herrn. Und das Gleiche lässt sich auch über das tun, was Gott auf Golgatha in Christus vollbracht hat. Gott gab seinen Sohn für uns. Jesus gab sein Leben für mich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Er machte das für uns, für sein auserwähltes Volk. Und genauso wahr ist es, dass Gott das machte, um sich zu verherrlichen, um seine Ehre, seinen Namen groß zu machen, damit wir darüber staunen, was er gemacht hat. Und dieses quasi Gott, diese Freude und diese Freiheit, zu der Gott uns führt, ist eine Freude und eine Freiheit in dem Staunen darüber, was Gott zu seiner Ehre macht. Das ist diese Freude und diese Freiheit, die Gott uns in Christus schenkt. Wir freuen uns darüber und Gott beschenkt uns mit so viel Liebe, mit all diesen Dingen. Aber darin freuen wir uns, dass Gott sich verherrlicht und dass Gott sein Volk herausführt, damit es ihm dient. Ich möchte Also das war Sektion 2. Also wir hatten die Bewahrung der Erlösung durch den Triumph am Roten Meer. Wir haben uns gerade das Ziel der Erlösung angeschaut, nämlich dass das Volk Gott dient, dass es ihn verherrlicht. Es gilt alles für den Herrn. Und ich will vielleicht als Hinweis zur persönlichen Stillzeit und zum persönlichen Weiterlesen diesen dritten Punkt anschneiden und kurz zusammenfassen. Die Geschichte geht weiter und diese Situation am Roten Meer ist nicht die einzige und letzte Herausforderung, die das Volk Gottes erfuhr. Sondern was jetzt immer wieder kommt, wenn wir diese Kapitel weiterlesen, ist, dass Gott sein Volk prüft und dass das Volk Gottes immer murrt, aber dass Gott sein Volk trotzdem immer versorgt. Das Volk Israel begegnet jetzt im weiteren Verlauf der Geschichte schon in Kapitel 15, direkt nachdem sie gerade den Lobpreis gesungen haben, der ersten Herausforderung. Sie kommen an einen Ort, wo es Wasserquellen gibt, aber diese Wasserquellen können sie nicht trinken, weil dieses Wasser bitter ist. Und sie fangen an zu murren, gegen Gott zu murren, weil sie durstig sind, weil sie das Wasser nicht haben. Und Gott versorgt sein Volk, indem Mose Holz in das Wasser schmeißt, was ein Wunder ist, es gibt kein Holz, das Wasser trinkbar macht, Holz in das Wasser schmeißt und dieses Wasser wieder süßlich wird, damit das Volk mit Wasser versorgt wird. Das ist die erste Lektion, die Gott sein Volk weiterbringt. Es geht damit weiter, dass sie hier an dieser Stelle nach dieser ersten Prüfung Hunger haben und so einen großen Hunger, dass sie wieder sagen, es wäre besser gewesen, in Ägypten zu sterben, als jetzt vor Hunger zu sterben. Wie reagiert Gott auf dieses zweite Murren des Volkes? Er versorgt sie mit Manna, mit Brot aus dem Himmel und auch mit Fleisch. Falls das Volk nicht vegetarisch unterwegs sein wollte, schickt er auch noch Wachteln, die abends kamen, morgens das Manna und er versorgte sein Volk. Er gab ihnen Brot zu essen. Aber immer in all diesen Lektionen als Prüfung, ob sie ihm vertrauen oder nicht. Und wir finden hier beides. Wir finden hier immer, wie das Volk in seinem Vertrauen gegenüber versagt, die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Gott schickt das Manna, sie freuen sich. Gott sagt, ihr dürft immer nur an einem Tag für diesen Tag sammeln. Nicht für zwei Tage, für den zweiten Tag wird es schlecht. Einige vom Volk Israel gehen raus und sagen, ja warte mal, nur weil das heute da ist, heißt es nicht, dass es morgen da ist. Ich sammle so viel, dass es mir für zwei Tage reicht. Und am nächsten Tag wachen sie auf und merken zwei Dinge. Erstens, es ist eigentlich frisches Manna da und das alte Manna ist schlecht geworden und von Würmern zerfressen. Und die ganze Zeit vertrauen sie ihm nicht. Und Gott verspricht ihnen ein Wunder und sagt, hey, wenn ihr unter der Woche für zwei Tage sammelt, wird es schlecht, außer an einem Tag, nämlich am Samstag, am Tag vor dem Sabbat, da sollt ihr für zwei Tage sammeln. Diesmal wird es nämlich nicht schlecht werden und ihr sollt euch einen Tag einfach entspannen. Ihr sollt nicht mal euch was zu essen holen, sondern ihr dürft noch von dem Mehl, das ihr aus dem Manna bereitet habt, den Kuchen und das Brot essen, das ihr genießen durftet. Also ich weiß nicht, welche Vorstellung ihr von dem Manna hattet. Es heißt, es ist wie Koriandersamen. Es war so etwas, dass das Volk Gottes zu Mehl verarbeiten konnte, woraus sie Brot und Kuchen gebacken haben. Das war quasi das Manna, es waren Samen, die Gott ihnen übernatürlicherweise schickte. Und er sagt, am Sabbat sollt ihr einfach nur ruhen und da habt ihr für zwei Tage. Sie gehen am Samstag Sabbat trotzdem raus, um zu sammeln und finden nichts. Und immer wieder verspricht Gott sein Volk, es zu versorgen, sie vertrauen ihm nicht. Gott versorgt sein Volk trotzdem. Es kommt die nächste Situation. Sie sind wieder durstig und Mose schlägt den Felsen, damit das Volk Gottes Wasser hat. Das haben wir in Kapitel 17 am Anfang. Kurz, um diese zwei Dinge zusammenzufassen, beides wird im Neuen Testament aufgegriffen. In Johannes 6 sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ich bin derjenige, in dem Gott euch das gibt, was ihr zum ewigen Leben braucht. Und ich bin derjenige, in dem Gott euch das gibt, was ihr jeden Tag, während ihr dieses ewige Leben schon habt, braucht, um für mich zu leben. Jeden Tag. Und deswegen lehrt uns Jesus auch und sagt, sorge dich nicht um den morgigen Tag. Wozu Gott das Volk mit dem Manna aufrief, zu sagen, sammel heute. Heute hast du, was du brauchst. Empfange heute und denk nicht über morgen nach. Das Gleiche sagt Jesus auch. Das ist eine Sünde, die wir übrigens sehr oft begehen. Ich auch. Wir sorgen uns um morgen. Es geht hier nicht darum, keine Planung zu machen. Es geht hier nicht darum, vorauszudenken. Das meint Gott nicht. Jesus verurteilt diesen Baumeister, dem sein Haus, sein Projekt schiefgegangen ist, weil er nicht geplant hat, wie viele Ressourcen er hat. Aber es bedeutet, sich nicht in einer Art und Weise über morgen zu sorgen, dass wir verzagen, Gott nicht vertrauen und uns an dieses Leben hier klammern. Dieses Sorgen meint Jesus, wenn wir den Kontext lesen. Sagt Jesus, sorge dich nicht um morgen. Heute hast du im Glauben das, was du brauchst. Ich bin dein Brot des Lebens. Ich bin dein Manna auf dem Weg zum ewigen Leben. Genauso sagt der Korintherbrief in Kapitel 10, was wir vorhin gelesen haben, dass Christus dieser Felsen war, der geschlagen wurde, damit sie Wasser haben. So wie Christus am Kreuz von Gott geschlagen wurde, damit wir leben, damit wir die Quelle haben, wo wir wissen, wir müssen nicht mehr dürsten, weil wir das ewige Leben bekommen haben. Und eine letzte Lektion, die ich noch erwähnen möchte, was wir am Ende von Kapitel 17 finden, ist, und das ist auch etwas, was Gott hier generell mit dem Auszug aus Ägypten macht, dass Mose eine besondere Rolle für das Volk einnahm. Mose war derjenige, der immer zwischen dem Volk und Gott vermittelte. Er war derjenige, der quasi die Nöte und das Anliegen des Volkes nahm und zu Gott brachte und Gott aufgrund dessen für das Volk handelte und sein Volk versorgte. Und das macht er auch in Kapitel 17 ab Vers 8, wo ein erster Kampf bevorsteht, nämlich der Kampf gegen die Amalekiter. Und darin soll Mose mit dem Stab seine Hände erheben. Und immer dann, wenn er diese Hände mit dem Stab erhob, wandte sich dieser Kampf zugunsten des Volkes Gottes. Und wenn seine Hände sanken, und dann hatten die Amalekiter die Oberhand. Und die Männer, die mit Mose dabei waren, stützen dann seine Hände. Das ist eigentlich ein schlauer Gedanke. Sag gut, wenn die Hände oben sind, gewinnen wir. Dann lass doch die Hände auf was drauflegen. Logisch. Dann legt er die Hände auf was drauf. Er hebt quasi permanent diesen Stab, durch den Gott wirkte. Und sie können ihre Feinde besiegen. Und wir finden hier, was es heißt, dass Mose ein Fürsprecher für das Volk war, durch den das Volk seine Kämpfe überwinden konnte. Und darin erklärt uns das Neue Testament, dass Jesus Christus besser und größer ist als Mose. In einer noch viel treueren und vollkommeneren Weise verwendet sich Jesus jetzt zur Rechten Gottes mit seiner mächtigen Hand permanent für das Volk Gottes, damit sie alle Schwierigkeiten und Hindernisse überwinden und damit sie in den Leiden der Jetztzeit durch seine Liebe Überwinder sind, damit ihr Glaube bewahrt bleibt und damit sie letztendlich in dem verheißenen Land, in diesem eigentlichen Ort ankommen, den Gott für uns bereitet hat. Was nicht einfach nur eine irdische Grenze ist, ein irdisches Land auf dieser Erde, sondern eine komplette neue Schöpfung in der Gegenwart Gottes im Himmel, in seinem ewigen Reich. Und damit will ich abschließen, diesen Überblick über diese erste Hälfte aus dem zweiten Buch Mose. Gott hat uns in Jesus Christus eine vollkommene Erlösung geschenkt. Und indem er uns eine vollkommene Erlösung geschenkt hat, bedeutet es, dass er deinen und meinen Glauben bewahrt. Es bedeutet, dass er uns zu Überwindern macht in allen Kämpfen und dass er uns versorgt, die komplette Wegstrecke hindurch, bis wir an unserem Ziel angekommen sind, das er für uns bereitet hat. In Jesus Christus sind wir Überwinder. Und Gott leitet uns an, dass wir auf dieser Wegstrecke, dass Christus uns anleitet und bei uns ist, bedeutet nicht, dass es keine Herausforderungen und Prüfungen des Glaubens gibt, aber dass er uns darin niemals verlässt und darin immer unseren Glauben erhält und bewahrt, bis wir eben in diesem großen Ziel in seinem verheißenen Land, das Abraham auch erwartet hat, in seiner neuen Schöpfung angekommen sind. Das war ein Überblick über die ersten 18 Kapitel im zweiten Buch Mose. Ich danke euch auch heute für eure Aufmerksamkeit. Ihr habt es gemerkt, es sind verschiedene Facetten gewesen, die wir angeschaut haben. Und ich will euch ermutigen, in den nächsten 2 Wochen, wenn die Bibelstunde ausfällt während T-Camp, doch selber zu Hause nachzuholen, was wir dort mit den Teilnehmern und mit den Kindern machen werden. Ich muss ganz kurz was holen. Wir haben für die Mitarbeiter und für die Teilnehmer für dieses Camp ein stille Zeitheft erstellt, in dem eigentlich in etwas ausführlicher Weise jeden einzelnen Tag etwas vorbereitet ist, was wir jetzt hier in diesen 3 Predigten und Bibelstunden angeschaut haben. Und das ist quasi ein Arbeitsheft mit verschiedenen Bibelstellen, Hinweisen, Einführungen, um quasi diese verschiedenen Facetten der Erlösung wahrzunehmen. Und weil ich gefragt wurde, dachte ich, dass ich das auch euch als Gemeinde zur Verfügung stelle. Es müssen ja nicht nur die Teilnehmer von Teamcamp machen, durchlesen, sondern ich werde diese PDF-Datei davon, hier wurde es schön gedrückt, aber da haben wir eine begrenzte Exemplaranzahl, ich werde diese PDF davon in die Gemeindegruppe reinschicken und wer das möchte, darf in die nächsten, es sind eigentlich 3 Wochen Bibelstundenpause, selber zu Hause noch einmal diese Geschichte durchlesen und noch viel mehr entdecken als das, was wir gemeinsam hier angerissen haben, um quasi unseren Gott, der uns in Christus erlöst und befreit, noch tiefer kennenzulernen. Und ich will auch Jesus dafür noch Danke sagen und ihr dürft gern zu einem abschließenden Gebet aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du unser Erlöser bist, der uns vollkommen von unserer Schuld und von unserer Sünde befreit, der uns herausführt, der uns bewahrt, der unsere Kämpfe kämpft, der für uns betet, der nicht zulässt, dass irgendwie diese alte Sklaverei, dieses alte Leben Oberhand gewinnt, während wir dir nachfolgen, Herr. Danke, Jesus, dass du uns an einen besseren, vollkommenen Ort bringst und dass du uns begleitest, dass wir dir vertrauen dürfen und dass wir hier im Alten Testament so eine wunderschöne Lektion davon lesen dürfen, wie du es damals mit deinem Volk in irdischer Weise gemacht hast, aber uns eben so viel größer beschenkst durch dein Evangelium. Ich danke dir dafür, Jesus Christus, und ich bitte dich, dass du das in den Herzen nacharbeiten lässt, in denen, die das schon wussten, in denen, für die es nichts Neues ist, dass wir darin tiefer gestärkt werden in unserem Glauben, aber genauso diejenigen, die diese Perspektive noch nicht auf diese Geschichte hatten, dass wir uns nicht einfach nur darüber freuen, neue Dinge zu entdecken, sondern dass wir vor allem uns über unseren großen Gott freuen und dich dadurch verherrlichen. Amen.